Inforadio Podcast.
Milliardenschäden durch den Hurricane Irene an der amerikanischen Ostküste zeigt uns der Klimawandel bereits sein strenges Regiment. Positiv gesehen in diesen Tagen, der Anteil an erneuerbaren Energien bei der deutschen Stromerzeugung ist im ersten Halbjahr mit 20,8% so hoch wie nie zuvor. Gelingt also der Übergang in ein Nach-Carbon-Zeitalter rechtzeitig? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute aus der Berliner Urania. Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. So hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen sein diesjähriges Hauptgutachten genannt. Die Berliner Urania und die Friedrich-Ebert-Stiftung wollen in diesem Herbst und im Frühjahr in einer Reihe von Expertengesprächen der Frage nachgehen, wie dieser Wandel gestaltet werden kann, wie Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft den Umstieg in eine nachhaltige Welt erreichen können und wie sie das wollen. Zu Beginn dieser Reihe also dieses Forum, und ich darf Ihnen mein Podium vorstellen. Bei uns ist Stefan Rahmstorf, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, Professor für die Physik der Ozeane an der Uni Potsdam und dort auch am Institut für Klimafolgenforschung. Martin Jänicke, emeritierter Professor für vergleichende Analyse am Fachbereich Politische Wissenschaft der FU Berlin. Er leitete dort die Forschungsstelle für Umweltpolitik. Derzeit berät er unter anderem die chinesische Regierung in Umweltfragen. Michael Kopatz ist bei uns, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, Mitautor der Studie Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalen Welt. Und schließlich Norbert Rheinländer, er ist Architekt, er ist seit fast 4 Jahrzehnten als Bürger aktiv im, heutzutage kann man dazu sagen, lokale Agenda-Prozess in Berlin und ganz speziell in Tempelhof-Schöneberg. Welt im Wandel, so überschreibt der WBGO, um das vielleicht in Zukunft nur noch in der Abkürzung zu sagen, eben der Wissenschaftliche Beirat, so überschreibt der WBGO seit Jahren seine Gutachten. Das klingt geschmeidig, das klingt auch nach etwas Vorhersehbarem. Wie dramatisch das ist, wie dramatisch das insbesondere im Bereich des Klimas ist, das, was geschieht und das, was vielleicht von uns erwartet wird, das würde ich jetzt gerne zu Beginn unseres Gespräches wissen, Stefan Rahmstorf.
Das ist in der Tat aus Sicht fast aller Klimaforscher sehr dramatisch. Und es ist vor allem so dramatisch geworden, weil wir so lange nicht gehandelt haben, obwohl wir schon seit Jahrzehnten über dieses Problem Bescheid wissen. Unser Ausstoß von Kohlendioxid erhöht erheblich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und zweitens, mehr CO2 in der Luft führt zu einer Erwärmung. Dieses zweite ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt, als der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius zum ersten Mal ausgerechnet hat, wie viel globale Erwärmung eine Verdopplung der CO2-Konzentration bringen würde. Er hat damals 4 bis 6 Grad ausgerechnet, heute wissen wir, es sind 2 bis 4 Grad. Dann seit dem Ende der 50er Jahre weiß man auch, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre tatsächlich ansteigt und dass dies an unseren Emissionen liegt, nämlich an dem zusätzlichen Kohlenstoff, den wir aus der Erdkruste holen, aus Kohle, Erdgas, Erdöl und dann durch Verbrennung dieser fossilen Brennstoffe in die Luft abgeben. Und 1992 wurde ja in Rio die Klimarahmenkonvention verabschiedet. Das heißt, schon 1992 war es so weit in die Politik, in das Bewusstsein der Regierungschefs gedrungen, dass sie einen historisch einmaligen Vertrag geschlossen haben, um den Klimawandel zu stoppen. Nur es wurde nicht gehandelt. Die CO2-Emissionen sind seither nochmal um 40% gestiegen und deswegen läuft uns inzwischen die Zeit davon, wenn wir den Klimawandel, die globale Erwärmung noch auf die 2 Grad begrenzen wollen, die jetzt Konsens in der Weltgemeinschaft ist, auch das offizielle Ziel seit dem Klimagipfel in Cancun im vergangenen Jahr.
Stefan Rahmstorf sagt, es ist nicht das Problem der Erkenntnis gewesen, sondern des fehlenden Handelns. Martin Jänicke, das fehlende Handeln in der Politik hat ja immer verschiedene Ursachen.
Ja, zweifellos. Wir haben zunächst mal das Handeln, das das Problem bewirkt. Wir haben eine anhaltende, in den letzten Jahren sogar beschleunigte Zunahme von CO2, vor allem bedingt durch die Kohleverstromung in der Welt, auch in Deutschland. Ich will mal ganz deutlich und eindeutig sagen, wenn dieser Trend nicht gebrochen wird, ist das alleine das Todesurteil für den Klimaschutz. Auf der anderen Seite haben wir Handeln und auch solches, das uns ermutigen kann. Und wenn wir nicht ermutigt werden, handeln wir selber nicht. Wir müssen eine Perspektive haben. Wir haben in den letzten 5 Jahren eine Zunahme der Investitionen in erneuerbare Energien in der Welt um immerhin 39%. Wo hat man solche Wachstumsraten? Wir haben im letzten Jahr, wenn man den Zubau von Stromerzeugungskapazität nimmt, dann war die Hälfte schon auf der Basis noch erneuerbarer Energien, der Rest fossile Brennstoffe, nicht ein Kernkraftwerk beiläufig, woraus man auch durchaus ableiten kann, schon vor Fukushima hat die Nuklearenergie das Rennen gegen die erneuerbaren Energien verloren. Also dieses Rennen ist gewaltig. Wenn man sich mal einige Länder ansieht, die eine gewisse entschlossene Politik mittlerweile betreiben. Das gilt sicher für Deutschland, aber das gilt zum Beispiel für China. Ich nehme mal nur ein Beispiel aus China. Da war das Ziel für den Ausbau der Windenergie 20.000 Megawatt im Jahre 2020. Das galt damals im Jahre 2003 als ein sehr ehrgeiziges Ziel. Im letzten Jahr hat China 44.000 Megawatt schon gehabt. Und dieses Tempo hat dazu geführt, dass China systematisch die Ziele immer weiter hochgesetzt hat, von 20.000 auf 30.000, auf 50.000, auf 100.000. 100.000, das ist fast so viel, wie wir Stromerzeugungskapazität in Deutschland haben, nur Wind. Ob das Tempo gut ist und was da die Probleme sind, das will ich jetzt nicht ansprechen. Aber man sieht an so einem Beispiel, dass eine enorme Dynamik ausgelöst werden kann, dass also die Beschleunigung des Klimawandels auch eine Beschleunigung mit einer Beschleunigung der Politik durchaus beantwortet werden kann.
Mich würde interessieren, wer da die Akteure auch sind, weil in diesem Gutachten wird ja zum einen die wissenschaftliche Welt angesprochen, zum anderen die Politik, zum dritten die Zivilgesellschaft. Wer kann solche dynamischen Prozesse in Gang setzen? Wer organisiert den Druck, dass plötzlich auch überlegt wird, wir machen etwas anders als vorher und stellen dann hinterher fest, das ist ja durchaus auch unter unternehmerischen Gesichtspunkten erfolgreich. Michael Kuppertz guckt, als würde er erst antworten wollen, dann dürfen Sie wieder.
Ja, also wenn man sich überlegt, wo kommt jetzt der politische Druck her, dass dieser Boom bei den erneuerbaren Energien zustande gekommen ist, dann liegt das ja ganz klar an dem Gesetz für erneuerbare Energien, der Einspeisevergütung, die ja unter anderem, das muss man ehrlicherweise bekennen, sogar unter Minister Rexroth eingeführt wurde für die Windkraft. Dieser politische Rahmen hat dazu geführt, dass es hier plötzlich rechnet, in Windkraft zu investieren und später auch in Biomasse. Und da merkt man, nicht, das sagt ja die Studie auch vom WBGU, sie fordert ja, dass der Staat sich einmischen soll, den Rahmen vorgeben soll, einen Ordnungsrahmen. Und das ist in diesem Beispiel geschehen. Und dann sieht man, wie Politik ja, die Wirtschaft dazu bringen kann und auch die Bürger zu investieren, nachhaltiger zu handeln.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Norbert Rheinländer, der Akteur Bürger, der war ja schon etwas früher mit dabei, da Druck aufzubauen. Ist der jetzt so ein bisschen aus dem Rennen rausgeworfen worden, weil plötzlich alle anderen sagen, wir machen das jetzt? Wie ist denn der Druck von Seiten engagierter Bürger, Sie haben das seit Jahren und Jahrzehnten mitbetrieben, in diesem Kontext zu sehen?
Wir haben ja in den 70er Jahren angefangen, in Alternativen überhaupt erstmal zu denken. Das war ja schon wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir heute eine Windkraftanlage haben, die damals mit Ersatzteilen auf dem Messeparkplatz, wenn ich daran erinnern kann, 1978 hinter dem ICC aufgebaut haben. Diese wird heute industriell hergestellt, genauso wie das Kompostklo heute eine normale Sache ist, in Kleingartenanlagen zum Beispiel oder ähnliche Dinge, die damals neu erfunden wurden, obwohl das Standardmodell natürlich verschwenderisch auf dem Markt existierte. Es wies bloß in eine andere Richtung. Und wir haben daraus eine neue Richtung konstruiert, indem wir kreativ waren, indem wir uns zusammengeschlossen haben, Netzwerke gebildet haben, indem wir versucht haben, unsere Ideen bei Politikern auch umzusetzen und an die Wirtschaft heranzutragen. Dummerweise sind natürlich die Alternativen Akteure von damals nicht auf diesen Zug selbst aufgesprungen. Wir haben etwas in Gang gesetzt, was sich zwar nicht mehr aufhalten lässt, aber viel zu langsam geht. Das, was wir beispielsweise in der lokalen Agenda Berlin erarbeitet haben, das ist der Abgeordnetenhausbeschluss vom 8.6.2006. Da steht das drin, was Berlin sich als Parlament vorgenommen hat, umzusetzen. Dass dieser Vollzug jetzt nicht funktioniert, liegt zum Teil an politischen Karrieren, dass bestimmte Denkweisen beispielsweise von Politikern eben in Legislaturperioden funktionieren und jedes Mal, wenn eine neue Wahl ansteht, wie jetzt im Moment gerade, dann hoffen wir, dass endlich Akteure an die Schaltposten kommen, die das umsetzen.
Wir haben eben also gehört, ja, da ist eine ungeheure Dynamik entstanden, aber man muss sozusagen rechnen, um diese 2-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Stefan Ramsdorf, was ist eigentlich unser Zeitfenster, das wir haben, in dem wir noch so stark eingreifen können, dass wir nicht große auch gesellschaftliche Kosten, aber natürlich auch unternehmerische Kosten haben, die möglicherweise dann auch bestimmte Maßnahmen von sich aus verhindern werden?
Das Zeitfenster ist extrem eng. Eigentlich müssten wir dieses Jahr die Wende bei den globalen Emissionen schaffen. Das heißt, dass sie zu fallen beginnen und nicht weiter ansteigen. Denn wenn wir das erst in 10 Jahren schaffen, dann müsste man die Emissionen so steil herunterfahren, dass jeder Ökonom sagen würde, das ist ein Crashkurs. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Wir haben quasi ein Zeitfenster, was gerade zuklappt, wenn wir nicht wirklich sehr schnell die Kurve kriegen. Und wenn wir es eben verpassen, dann ist diese 2-Grad-Leitplanke nicht mehr einzuhalten. Das heißt, die globale Erwärmung wird über 2 Grad hinausgehen. Das ist letztlich ein Art russisch Roulette. Da weiß dann keiner mehr, was im Klimasystem für nichtlineare Effekte, sogenannte Kipppunkte auftreten können, ob wir den grönländischen Eispanzer destabilisieren. Das Vertragte dabei ist auch, man kann nicht sagen, eines Tages, jetzt ist uns zu warm geworden, jetzt machen wir was. Denn zurückdrehen kann man die Erwärmung nicht mehr. Man kann sie stoppen durch vorausschauendes Handeln, wenn man die Emissionen in den nächsten Jahrzehnten gegen Null fährt weltweit. Aber man kann den Klimawandel nicht zurückdrehen, es sei denn, es würde gelingen, riesige Mengen CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszufiltern. Aber da gibt es bis heute nicht wirklich eine, aus meiner Sicht, praktikable Technologie dafür.
Dass das Fenster am Zuklappen ist, wie bewusst ist das den Akteuren, die auf dem internationalen politischen Parkett agieren?
Also ich denke, die globale politische Klasse ist schon ziemlich beunruhigt. Und es ist bei der G77, also bei der Gruppe der Entwicklungsländer, wo ja die Inselstaaten eine große Rolle spielen, da gibt es ja das Argument, dass auch die 2 Grad viel zu optimistisch sind.
Ja, das ist aus Sicht der Inselstaaten ist es absolut gerechtfertigt, diese Begrenzung auf 1,5 Grad zu fordern, was die ja machen, weil auch bei 2 Grad Erwärmung wahrscheinlich viele von diesen Inselstaaten durch den Meeresspiegelanstieg untergehen werden.
Und da sind, nur um Leute mit Steuersparmodellen dran zu erinnern, da ist dann auch so ein Staat wie Nauru dabei, der ja immerhin als eine Steueroase gilt. Also selbst, also das wäre für manche Leute ein Argument.
Okay. Aber ich denke, der Punkt wäre klärenswert. Das wäre meinerseits auch eine Frage an Herrn an Stefan Ramsdorf. Wir haben jetzt 0,8 Grad Erwärmung und haben bereits ganz offensichtlich diese Tipping Points, die Beschleunigungseffekte in bestimmten Bereichen. Ist es wirklich sinnvoll, von einem 2 Grad zu erwarten, dass da sozusagen noch eine Stabilisierung erreicht wird? Müssen wir nicht mindestens aus intellektueller Redlichkeit sagen, auch wenn es nicht mehr machbar ist, müssen wir ein niedrigeres Ziel nicht eigentlich nennen?
Das ist jetzt der Moment, wo Sie Nachrichten, Wetter und Verkehr hören, damit der Spannungsbogen erhalten bleibt. Wir melden uns gleich wieder hier aus der Berliner Urania. Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Wir sprechen hier in der Urania Berlin in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung über das gleichnamige Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. und zwar mit Stefan Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, Martin Jänecke, ehemals Forschungsstelle für Umweltpolitik an der FU, Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und Norbert Rheinländer von der lokalen Agenda 21. Eben die große Frage letztlich, sind diese 2 Grad so etwas wie ein politisches und kein wissenschaftliches Datum, so wie man bei bestimmten Bauten sagt, so und so viele Millionen sind gerade noch durchsetzbar.
Aus meiner Sicht ist auch eine Erwärmung um 2 Grad über das vorindustrielle Temperaturniveau, also noch weitere 1,2 Grad auf das hinauf, was wir schon an Erwärmung erlebt haben, eine hochriskante Sache. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dann Inselstaaten untergehen werden. Wir beobachten ja heute schon bei diesen 0,8 Grad Erwärmung ganz massive Auswirkungen. Die Alpen haben die Hälfte ihrer Gletschermasse verloren bereits. Die Eisbedeckung auf dem Arktischen Ozean geht immer weiter zurück, ist in den letzten 30 Jahren um etwa 40% zusammengeschrumpft. Und jetzt im vergangenen Juli dieses Jahr haben wir wieder ein neues Rekordminimum erlebt. So wenig Eis in der Arktis hat es noch in keinem Juli vorher gegeben.
Sowohl die Nordwestpassage als auch die Nordostpassage sind derzeit offen.
Solche Dinge machen heute kaum noch Schlagzeilen, sondern die Leute sind dann überrascht, dass der Juli in Deutschland relativ kühl war, der kühlste seit dem Jahr 2000, was nun weiß Gott nicht rekordverdächtig ist. Man hat sich quasi schon daran gewöhnt, dass ja klar, es wird wärmer, das Eis schrumpft immer mehr und man hört kaum noch davon. Aber wenn man sich überlegt, das ist nach 0,8 Grad Erwärmung und angesichts der Tatsache, dass viele Teile des Klimasystems zeitverzögert reagieren, insbesondere der Meeresspiegel, wie sieht das dann aus, wenn wir 2 Grad Erwärmung haben und das über viele Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte dann durchhalten? Da rechne ich eben mit einem Meeresspiegelanstieg, der dann deutlich über 1 Meter hinausgehen wird. Und das gefährdet dann auch nicht nur kleine Inselstaaten, sondern große Küstenstädte wie New York City zum Beispiel. Also von daher kann man als Wissenschaftler eigentlich nicht der Politik empfehlen, das 2-Grad-Ziel, ja, das ist auf der sicheren Seite, wenn ihr die Erwärmung unter 2 Grad haltet, ist alles in Ordnung, sondern 2 Grad ist hochriskant, aber eine Art Kompromiss zwischen dem eigentlich Wünschenswerten und dem, was noch politisch realistisch machbar ist.
Michael Kupertz.
Das wollte ich gerade sagen. Wenn man mal ehrlich ist, wäre das eine Luxusdebatte, mit den Politikern darüber zu diskutieren, ob das 2 Grad noch ausreichend ist. Wenn wir uns das mal jetzt konkret vor Augen führen, bedeutet das, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, dass wir die Emissionen pro Kopf im Jahr auf 1,5 Tonnen, sagen wir mal, erstmal 2 Tonnen pro Jahr reduzieren. Momentan emittierten Deutschland im Schnitt ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr. Wenn man ganz ambitioniert ist, Sie haben, sagen wir mal, null Energiehaus, kein Auto, fliegen nicht, essen nur Bioprodukte und vieles mehr, dann kommen Sie ungefähr auf 5 Tonnen, vielleicht mit ganz viel sportlichem Ehrgeiz auf 4 Tonnen. Und dann merken Sie, wie ambitioniert es ist, auf 2 Tonnen zu reduzieren. Wenn Sie einen Pkw kaufen, haben Sie schon nach 10.000 Kilometern 1,5 Tonnen verfahren. Und dann merkt man, wie anspruchsvoll das ist, dieses politische Ziel, dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, diese Reduktionsverpflichtung, die dahinter liegt, nämlich -80%, ja, davon sind wir noch Lichtjahre entfernt, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Das heißt, die berühmte Rilke-Forderung, du musst dein Leben ändern, steht tatsächlich im Raum, weil politisch wird ja derzeit eher so argumentiert, na, wir ersetzen jetzt eben Kohle- und Erdöl-Energieträger durch andere und dann ist das gut und wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir können unseren Lebensstil erhalten, wir können die Art, wie wir in Städten leben, erhalten, wir können unsere Mobilität erhalten. Das ist zumindest ein politisches Versprechen und es gibt viele Menschen, etwa auf der Südhalbkugel, die das auch für sich als ein erstrebenswertes Ziel formulieren. Ist das etwas, wo man sozusagen die bittere Wahrheit eben jener Zivilgesellschaft sich noch nicht traut zu sagen, weil sie dann gleich abspringt?
Also wir versuchen ja in dem Gutachten die nackte Wahrheit, ob die jetzt bitter ist, würde ich nicht unbedingt sagen, weil ja auch viele Chancen in dieser Transformation sind. Aber wir versuchen die nackte Wahrheit zu sagen und deswegen sprechen wir ja auch nicht von kosmetischen Reparaturen oder so, sondern von einer großen Transformation. Das ist ein großes Wort natürlich, ist aber wohl bedacht. Und wir vergleichen das mit den zwei früheren großen Transformationen in der Menschheitsgeschichte, nämlich der neolithischen Revolution, als die Menschen Ackerbau und Viehzucht erfunden haben, und der industriellen Revolution. Die industrielle Revolution war im Wesentlichen befeuert durch die fossilen Brennstoffe. Es ist letztlich das Verbrennungszeitalter, in dem die Menschheit die letzten 200 Jahre etwa gelebt hat, was ein extrem kurzer Zeitraum ist im Vergleich zu 2 Millionen Jahre Homo sapiens Entwicklung. Sind wir auf ein Eldorado von leicht verfügbarem Brennstoff gestoßen, riesig explodiert die Bevölkerung, Wohlstand ist massiv gewachsen, der ganze industrielle Metabolismus ist entstanden. Und jetzt merken wir, dieses Verbrennungszeitalter kommt zu einem Ende. Das können wir einfach nicht so weitermachen. Das ist nicht durchhaltbar, nicht nachhaltig. Und deswegen müssen wir auf ein nächstes Level der Intelligenz letztlich auch kommen, wie wir wirtschaften, nämlich das Zeitalter der effizienten erneuerbaren Energien.
Aber in der Studie steht ganz richtig an ganz vielen Stellen, dass der Wandel unserer Lebensstile, unsere kulturellen Gewohnheiten sich ändern sollen, sich auch dramatisch ändern müssen. Aber mir wird nicht plausibel durch die Studie, so was ich jetzt gelesen habe, wie dieser Wandel bei den Menschen jetzt persönlich ins Werk gesetzt werden soll. Meine Einschätzung im Hinblick auf die Politik: Wir sind momentan, sind fast eigentlich alle Politiker mittlerweile konform, wir brauchen einen Ausbau der erneuerbaren Energien, und dort wird viel Investition getätigt, und die politischen Rahmenbedingungen sind auch, ja, ich würde mal sagen, fast ausreichend, um zum Beispiel das Ziel 50% mit einem erneuerbaren Anteil zu erreichen bis zum Jahr 2030. Wir werden auch diese 100% hinkriegen. Aber wie ist es mit der Effizienz? Das hat der Jennecke gerade eben schon angesprochen. Hier hakt es schon mal enorm in der Bundesrepublik. Wir wollen erreichen, dass insgesamt beim Primärenergieverbrauch wir eine Reduzierung von 40% hinbekommen. -40%. Das ist jetzt geht weit über das hinaus, was wir bisher erreicht haben. Bisher, und das ist die traurige Wahrheit, sind die meisten Effizienzerfolge verpufft, die wir bisher erreicht haben. Beispielsweise im Gebäudebereich, Sie sehen ja allenthalben, dass Gebäude saniert werden. Insgesamt haben wir pro Quadratmeter Wohnfläche den Bedarf um über 10% reduziert in den letzten 10 Jahren. Tatsächlich ist auf der anderen Seite so viel neuer Wohnraum dazugebaut worden, dass dieser Einsparerfolg kompensiert wurde. Und wenn jetzt die Politik nur auf technische Innovationen setzt, und das tut sie gegenwärtig auch, die Grünen, mit der Strategie des grünen Wachstums, dann fehlt halt diese Lebensstilkomponente, die uns in unserem Verhalten in irgendeiner Form eingrenzt. Nicht?
Zum Lebensstil Norbert Rheinländer und dann Martin Jennecke.
Die Bereitschaft, bestimmte neue Gewohnheiten mitzugehen, die ist durchaus in großen Bevölkerungsteilen vorhanden. Das Problem ist aber ein anderes. Man muss die eigene Trägheit überwinden. Man muss bestimmte Komfort, die man als Komfort-Erlebnisse hat, darauf soll man verzichten. Und dieses Einreden, dass das ein Verzicht sei, statt einer Befreiung, das schafft ein Medium, weshalb so viele Menschen sagen, das mache ich nicht mit oder das ist mir zu umständlich und dafür müsste ich ja weite Wege gehen oder wenn ich kein Auto habe, dann wie soll ich mich dann fortbewegen, dass sie dann hilflos werden. Dieser derzeitige Standard, dieser Lebensstandard, das ist eben, wird gleichgesetzt mit Wohlstand. Das müssten wir eigentlich zurücknehmen und sagen, der Wohlstand ist gar nicht mehr das erstrebenswerte Ziel, sondern eigentlich müssten wir uns befreien von all dem Tand, den wir inzwischen als Wohlstand anerkennen. Also vom eigenen PKW, vom eigenen privaten Häuschen, von den ganzen Reichtümer, die bestimmte Leute eben anhäufen. Und das ist eine sehr schwierige Frage, weil das die Politik natürlich nicht verkaufen will und kann. Dann würde sie nicht wiedergewählt, wenn das jemand in den Mund nehme.
Aber das würde natürlich jetzt ein bisschen dagegen sprechen, was in dieser Studie immer betont wird, die Bürger zu beteiligen. Partizipation ist ein ganz großes Stichwort in dieser Studie. Da heißt es also, der neue globale Gesellschaftsvertrag muss zwei wichtige neue Akteure in Rechnung stellen, die selbstorganisierte Zivilgesellschaft und die wissenschaftliche Expertengemeinschaft. Und da höre ich so ein bisschen Skepsis raus, dass sozusagen da möglicherweise eher neue Blockaden auftreten. Martin Jennecke.
Naja, in erster Linie wird erstmal der gestaltende Staat betont.
Das ist richtig.
Und das ist unglaublich wichtig, das zu betonen. Die Alternative dazu wäre die Vorstellung, wir alle gehen in uns und lösen das Problem. Wir sollten unbedingt in uns gehen und wir sollten mal entdecken, was man alles besser machen kann, wie viel besser man lebt, wenn man eben nicht immer den Konsum in den Vordergrund rückt. Aber es ist eine unpolitische Sicht der Dinge, zu meinen, dass wir sozusagen das in der Hand haben, ne? Dass wir es waren, dass wir das Problem geschaffen haben. Wir haben die Atomenergie nicht erfunden und sie wird auch nicht abgeschafft durch unser individuelles Handeln. Es sind politische Regelsetzungen ganz wichtig und der Staatsapparat ist nun mal, die Staatsapparaten in der Welt sind nun mal die wichtigsten Akteure, Gott sei Dank. Und Staaten sind Akteure, bei denen es nicht ins Belieben steht, ob sie handeln oder nicht. Wenn wir alle es machen sollen, können wir es machen, können wir es bleiben lassen. 3% so ungefähr werden wir es machen, ne? Und der Rest nicht. Der Staat ist da ein anderer Akteur, der steht unter Legitimationsdruck und muss handeln. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir im Klimaschutz 100% Lösungen für die Welt haben müssen, ne? 100%ige Marktdurchdringung mit der besten Technik, wenn es dann eben doch eine radikale Innovation ist, die eben null Emissionen hat, dann werden wir wahrscheinlich doch zu der Erkenntnis kommen müssen, es ist einfacher, die 20 Regierungen der G20 unter Druck zu setzen, als demnächst 7 Milliarden Menschen appellativ von den Vorzügen eines ökologisch tugendhaften Lebens zu überzeugen. Das ist immer so die Vorstellung, dass das geht. Es sollte sein und es muss hinterherkommen. Wenn Staat top-down so handelt, im Namen von Wissenschaft so handelt und handeln muss, weil wir alle diese Erkenntnisse nicht produzieren können, dann muss tatsächlich der Bürger mit ins Boot genommen werden. Durch Dialogstrategien, durch Beteiligung, wie es hier auch gesagt worden ist. Aber das kann nicht heißen, ich sage das ganz bewusst, weil ich das für ganz gefährlich halte. Viele Leute machen nur individuell was, ne, mit Abfalltrennung und solchen Sachen. Sie müssen politisch tätig werden. Sie müssen politisch Druck machen. Und natürlich ist politisch Druck machen Partizipation. Ne? Mhm. Die Partizipation, die sich einfach ins Spiel bringt. Und wir erleben das ja überall in der Welt, aber auch in Deutschland, was das für eine Potenz ist, die man hier hat. Und die sollten wir natürlich entwickeln. Aber handeln, kompetent handeln, müssen Staatsapparaten.
Das möchte ich nur unterstützen. Das ist auch genau mein Plädoyer. Es gibt ganz viele Kollegen im Wissenschaftsbetrieb, die nach wie vor davon ausgehen oder so argumentieren, alles muss freiwillig geschehen. Nicht? Und vorwiegend durch Überzeugungsarbeit, gute Bildung und dann werden wir strategisch konsumieren, nicht? Website Utopia und so weiter. Und dann können wir das Gesicht der Welt verändern. Nicht? Das stimmt in der Theorie. In der Praxis hat es in den letzten 30 Jahren nicht geklappt. Nicht? Immer wenn es ein Stückchen zu weit ging, dass die Leute gesagt haben, das ist mir jetzt aber zu unbequem, haben sie halt nicht mehr mitgemacht. Und das kann man, gibt's viele Studien darüber, dass zum Beispiel auch unsere vorbildlichen Ökos, nicht, also die sich für die Speerspitze der Bewegung halten, einen viel größeren ökologischen Fußabdruck haben als so eine Rentnerin, die im Mehrfamilienhaus wohnt und über Umweltschutz noch gar nicht nachgedacht hat.
Das ist insbesondere eine Herausforderung an die Single-Hauptstadt Berlin zum Beispiel.
Beispielsweise. Und da ich nochmal sagen kann, wo der Grund liegt, dass wir an uns selbst scheitern. Wenn Sie jetzt zu Ihrem Nachbarn gehen und fragen, ich sage mal, ist ja der Klimawandel wurscht? Und die Existenz der nächsten Generation ist jetzt egal. Da wird kaum einer sagen, ja, ist mir egal, was mit meinen Kindern passiert. Wird keiner sagen. Und trotzdem steigt er sofort wieder in sein Auto und fährt sonst wohin. Und lebt halt in dieser Diskrepanz. Und wie kommt das? Weil wenn ich jetzt alleine verzichte und alle anderen fahren weiter, denke ich sofort, das bringt ja gar nichts. Und so ist es ganz individuell betrachtet rational, weiterzumachen wie bisher. Aber das führt zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis, denn keiner will den Klimawandel. Und so brauchen wir deswegen politische Rahmenbedingungen, die die Menschen ermächtigen und an eine Situation zu versetzen, dass sie gar nicht anders können, als nachhaltig zu leben beziehungsweise an dieser großen Transformation mitzuwirken.
Also das finde ich jetzt ein bisschen kritisch, weil es klingt für mich nach Zwang. Während Herr Asel hat ja einen wichtigen Begriff aus dem Titel unseres Gutachtens genannt, nämlich Gesellschaftsvertrag. Es geht tatsächlich darum, hier gemeinsam mit den Bürgern und selbstverständlich auf freiwilliger Basis, weil die Bürger, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, die Wissenschaft eben zu der Überzeugung gekommen sind, Sie haben das ja auch gesagt, kollektiv, diese Überzeugung ist ja auch durchaus vorhanden, dass wir eine Wende zur Nachhaltigkeit, zu einem nachhaltigen Lebensstil brauchen. Die Idee dieses Gesellschaftsvertrages, das ist also nicht ein Vertragswerk, was man irgendwie unterschreibt, sondern es ist eine philosophische Idee, eine Art virtueller Vertrag, eine Idee der Philosophie, der Aufklärung, wo es darum geht, dass Bürger sich eben freiwillig zu einem Gemeinwesen, einem Staat zusammenschließen und gewisse Rechte abtreten. Ich darf zum Beispiel keine Selbstjustiz üben, das trete ich dem Staat ab, dass er für die Sicherheit sorgt. Ich habe dafür keine Waffen und der Staat hat das Gewaltmonopol, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dieser neue Gesellschaftsvertrag besteht eben darin, dass man zu einem Konsens kommt, nach intensiver Diskussion, dass das Ziel ist, unsere Emissionen dramatisch zu verringern, gegen null in den nächsten 50 Jahren, dass man gemeinsam auch die Verantwortung dafür übernimmt. Das heißt, der Staat macht das Seine, zum Beispiel der gestaltende Staat ist ja auch Energiekonzept der Bundesregierung. Das ist ein gutes praktisches Beispiel, was ein gestaltender Staat ist. Er überlässt es nicht einfach blind den Marktkräften, wie unsere Energieversorgung sich so entwickelt, sondern es wird gezielt geplant, wir wollen den Atomausstieg und so weiter. Dann muss man auch gezielt planen, was brauchen wir eigentlich für eine Infrastruktur, was brauchen wir für Stromtrassen, was brauchen wir für Speicher. Nur wenn man diesen Wandel bewusst gestaltet, kann er funktionieren. Aber der Teil des Bürgers dabei ist, dass er Beteiligungsrechte bekommt, aber auch dann nicht einfach sagen kann, ja, sorry, die Trasse aber bitte nicht vor meiner Haustür oder so und bitte nicht in meinem Dorf die Biogasanlage und solche Dinge, sondern der Bürger kann mitgestalten, mitdiskutieren, wo die Trassen lang gehen. Stuttgart 21 ist jetzt ein Beispiel, wo sowas schiefgelaufen ist, weil der Bürger irgendwie nicht richtig mitdiskutiert hat, bis es schon zu spät war und die Würfel gefallen waren. Aber es zeigt sich eben an vielen Beispielen, dass wenn man die Bürger frühzeitig involviert und sie mitdiskutieren können in ihrem Landkreis, die beteiligt zum Beispiel an den Vorteilen von Windkraftanlagen, dass eine Gemeinde, die Windkraftanlagen auf ihrer Gemarkung hat, dafür billigeren Strom kriegt oder an den Gewinnen beteiligt wird. Solche Dinge führen eben zu einer höheren Akzeptanz. Und das ist letztlich eine Art gesellschaftlicher Suchprozess und Lernprozess, wie man eine solche sehr einschneidende, grundlegende Transformation gemeinsam gestaltet. Es kann mit Sicherheit nicht jeder Bürger alleine unpolitisch, indem er nur in seinem Haushalt was macht. Es kann aber auch der Staat nicht von oben aufoktroyieren, weil dann wird man sehr schnell die Akzeptanz verlieren. Von daher brauchen wir diesen sehr intensiven Dialogprozess. Und das, was wir diesen Gesellschaftsvertrag nennen.
Über diesen Dialogprozess werden wir gleich weiter sprechen. Vorher gibt es nochmal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Welt im Wandel, hier aus der Berliner Urania, das Forum im Inforadio. Eben war so die Frage, wie stark können Bürger beteiligt werden? Wie stark muss möglicherweise der Staat vorgeben, was zu tun ist? Norbert Rheinländer.
Ich möchte nochmal auf das Thema Stuttgart 21 eingehen. Der Fehler liegt ja nicht darin, dass man die Bürger vergessen hat. Der Bürger ist nie in solchen Planungen eingebunden. Er ist nie vorgesehen, dass man ihn einbindet. Diese Planungen vollziehen sich völlig autonom innerhalb des Trägers, in dem Fall der Deutschen Bahn, wie auch der politischen Ebenen. Bei uns in Berlin, die Flughafenstandortentscheidung wurde gefällt von Herrn Diebken persönlich, weil er selbst das Raumordnungsverfahren des Landes Brandenburg ausgehebelt hat. Man stößt Leute vor den Kopf, das haben 136.000 Leute dagegen opponiert durch ihre Unterschrift. Sie sind einfach nicht beachtet worden.
Aber da gab es ja sogar ein Mediationsverfahren.
Das ist immer Flickschusterei hinterher. Der Staat muss anders vorgehen. Er muss sagen, ich habe ein Problem. Dieses Problem soll er der Bevölkerung vortragen und dann sagt er, bitte engagieren Sie sich, welche Lösungen wir untersuchen sollen. Wir überlegen mit unseren Fachleuten, welche Lösungen sich unserer Meinung nach anbieten und nehmen Ihre Vorschläge auf und werden die bei dem nächsten Treffen dann vorstellen, welche uns realistisch erscheinen, welche nicht umsetzbar sind. Und dann wird der Bürger ernst genommen. Der Staat mit seiner Verwaltung, aber auch die Deutsche Bahn ist kein besserer Verwaltung, behandelt den Bürger als unmündig, weil sie glaubt, nur die Fachleute sitzen nur auf ihrer Seite, in ihrer Institution. Inzwischen ist der Bildungsstand derart fortgeschritten, auch in der Gesamtbevölkerung, dass Bürger überall mitreden können.
der Bürger, das unbekannte Wesen. Am Wochenende war ich im Baumarkt und dann kamen mir Menschen entgegen, die Arme voll mit 60 Watt Birnen, weil es die jetzt so als Ausverkauf gibt. Das heißt, da ist plötzlich ein ganz eigener Sog entstanden. Ich muss noch ganz schnell die klassische Glühbirne, bevor es sie nicht mehr gibt, kaufen. Das ist natürlich die spannende Frage, wer so die Bürger sind, die große Frage, ob man bei Volksentscheid Mehrheiten bekäme für radikale Einschnitte, würde ich auch mal offen lassen. Martin Jenicke, ein bisschen kommt hier ein Problem auf, das sicherlich die westlichen Industriegesellschaften mit der extremen Individualisierung vielleicht stärker haben als andere Regionen in der Welt. Ich habe Sie kurz am Anfang vorgestellt als Berater für Umweltfragen der chinesischen Regierung. Wenn man zum Beispiel nach Asien schaut, da gibt es ein Programm, das 26 Akademien der Wissenschaften vorgelegt haben, Towards a Sustainable Asia, hin zu einem nachhaltigen Asien. Und da wird als eine günstige Voraussetzung dieser Region, auch um Dinge aufzuholen, die man versäumt hat, eine hocheffiziente, starke Regierung benannt. Also etwas, was wir gerne aus unserem westeuropäischen Blick gleich als autoritär verstehen. Gibt es da möglicherweise andere kulturelle Prägungen, die dann diese Konsense leichter ermöglichen als vielleicht bei uns?
Also die Vorstellung der Tea Party, dass der Einzige, der was falsch macht, immer der Staat ist, die ist in Asien ganz besonders wenig verbreitet. Interessant ist, dass man sich eigentlich zunehmend nicht mehr an Amerika orientiert, sondern an Europa. Was mich sehr beeindruckt hat, ist das Ausmaß, in dem speziell China, also auch andere asiatische Länder versucht zu beeinflussen mit diesen Akademien zum Beispiel. China der Meinung ist, das ist ein Pfad, der nicht zu vermeiden ist, dieser ökologische, der Nachhaltigkeitspfad. Und das nächste ist, wir wollen da Nummer eins sein bei diesem Prozess. Ich denke, dass dieser Wettbewerb eben immer auch voraussetzt, man kann ihn nicht nur als rein industriepolitischen Wettbewerb verstehen und machen. Weil die Rahmenbedingungen, die Nachfrage schaffen, das kommt von der Klimapolitik. Ohne ehrgeizige Klimapolitik, ohne eine Klimapolitik, die ständig nachsteuert und ehrgeiziger wird, kriegt man diesen Innovationsprozess nicht zustande. Und das Interessante ist, dass in China diese Vorstellung sehr ausgeprägt vorhanden ist. Wir müssen einfach mit der Klimapolitik dann auch nachziehen, damit unsere industriepolitischen Ziele erfolgreich verfolgt werden können. Übrigens, die sagen in ihrem Text auch, wir haben viele Vorteile und wir haben die Chance zu überholen. Unter anderem auch deshalb, wir haben eine Kultur, die nicht nur die Sparsamkeit betont und den Fleiß betont, sondern die Harmonie von Mensch und Natur betont. Ne?
Ich glaube aber auch, dass eine ökologische Industriepolitik nicht ausreichen wird. Wir brauchen auch eine ökologische Lebensstilpolitik. Ja. Nicht? Und diese Politik ins Werk zu setzen, ist ungleich schwerer. Und ich sage es nochmal, wir haben 100% Erneuerbare zu erreichen bei der Stromversorgung insgesamt. Das ist nur möglich, wenn wir den Bedarf insgesamt um 40% reduzieren. Da müssen wir viel entschlossener rangehen und nach meiner Einschätzung wird das wesentlich leichter ins Werk zu setzen sein, wenn wir über Grenzen des Wachstums diskutieren. Und jetzt Stichwort Zwang. Was ist Zwang? Die Anschnallpflicht ist Zwang, die gesetzliche Krankenversicherung ist Zwang. Nicht viele Zwänge sorgen dafür, dass wir überhaupt also ein freies Leben führen können. Wenn jetzt zum Beispiel Kühlschränke, der aktuelle Kühlschrank mit Label B zertifizierte Kühlschrank muss jetzt vom Markt genommen werden diesen Sommer. Warum nicht jetzt schon im nächsten Jahr den Kühlschrank mit A+ vom Markt nehmen und nur noch die effizientesten Geräte am Markt zulassen? Das ist auch Zwang. Aber die Leute können in dem Augenblick nichts anderes kaufen als ein effizienteres Produkt. Und ich glaube, sie können mit dieser Form des Zwangs auch leben.
Und es hat nicht ganz diese emotionale Qualität der Glühbirne. Wenn Sie hier im Raum Lust haben, mit Fragen beizusteuern zu unserem Gespräch. Es gibt ein rotes Mikrofon und ein blaues Mikrofon, dann treten Sie dahin.
Guten Tag, hier ist der Mann am blauen Mikrofon. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ich habe gelesen, dass durch Vulkanausbrüche und durch Stäube der Erwärmungseffekt der Atmosphäre wieder gesenkt werden kann. Und jetzt meine Frage. Warum nehmen wir nicht ein paar B-52 oder die Vulcan, die britische Vulcan, die kommt 16.000 Meter hoch und lassen dort Stäube ab, anstatt dass wir ein sehr kompliziertes Programm, was Sie uns hier vorstellen, durchziehen?
Ja, das ist natürlich die Debatte um das sogenannte Geoengineering. Der Grund, warum dieser Lösungsvorschlag nicht besonders klug ist, ist erstens, weil es zwar mit ziemlicher Sicherheit das Klima kühlen würde, aber es würde nicht das Problem der Ozeanversauerung lösen, die direkt durch CO2 entsteht. Ein Teil des zusätzlichen Kohlendioxid geht in das Meer über und bildet dort Kohlensäure, die zu einer Versauerung der Ozeane führt, die ganz massiv die Überlebensfähigkeit des Ökosystems Meer gefährdet. Ein zweiter Grund ist, dass sie dann ein instabiles System schaffen, weil das CO2, was wir emittieren, wird noch nach Jahrtausenden in der Luft sein. Dieser Staub wird innerhalb von Wochen wieder runterrieseln. Das heißt, sie müssen ihn permanent erneuern. Wenn das einmal unterbrochen wird, weil, was weiß ich, für ein Desaster auf der Erde passiert, Krieg oder sowas, dann haben sie innerhalb von wenigen Wochen, holen sie die aufgestaute globale Erwärmung durch das CO2 nach. Ganz abgesehen davon, dass wenn sie die Sonne abschatten, sie natürlich auch die landwirtschaftlichen Erträge, die photosynthetische Aktivität reduzieren. Also da gibt es sehr viele Gründe, warum ich dringend davor abraten würde.
Martin Both vom Kiezbündnis Klausener Platz. Ich freue mich, dass Herr Kuppertz zum Schluss dieses Thema Grenzen des Wachstums noch mal wenigstens angerissen hat. Ich engagiere mich seit Jahren jetzt auch mit einem Klimaschutzprojekt, das wir bei uns machen wollen, für dieses Thema und stelle fest, dass die Politik, zumindest in Deutschland, uns immer noch vorheuchelt, man müsse eigentlich bloß alles ein bisschen grün anstreichen, also die Energieversorgung zuerst, aber auch alle möglichen anderen Dinge, und dann läuft alles so weiter und wir können weiter wachsen. Mich würde interessieren, ans Podium, sehen Sie eine Chance, dass wir in dieser Gesellschaft, die globalisiert auf Wachstum, auf Konsummaximierung setzt, dieses Thema überhaupt hinkriegen und dann noch, wie Stefan Rahmstorff so schön sagte, möglichst konsensual und partizipativ?
Da möchten natürlich alle sofort gerne darauf antworten. Martin Jenicke fängt an.
Ich bin Mitglied dieser Enquetekommission des Bundestages zum Thema Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität. Und wir haben mittlerweile Konsens darüber erzielt, dass das große Wachstum nicht kommt. Auch Green Growth wird kein großes Wachstum sein. Dass wir also alle Probleme, die wir über Wachstum lösen wollten, ursächlich lösen müssen. Beschäftigungsprobleme als solche lösen, Armutsprobleme als solche lösen. Nämlich durch Umverteilung oder Rückverteilung dessen, was wir in den letzten 30 Jahren nach oben verteilt haben, ne? Und so weiter. Bloß mit der Wachstumsfrage muss man bei dem Begriff selber genau sein. Die Nullwachstumsformel verdeckt, dass es darum geht, um radikale Schrumpfung. Auf der einen Seite Degrowth bei den physischen Prozessen, ne, das muss runter und kann auch runter. Wir haben ja eine Situation, dass wir immer noch 95% der Rohstoffe schon verbraucht haben, wenn ein Produkt auf den Markt kommt. Also Schrumpfung, radikale Schrumpfung ist nötig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir gigantisches Wachstum da, wo es um bessere Technik geht.
Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn die Wirtschaft wächst, wir das 2-Tonnen-Ziel oder das 2-Grad-Ziel erreichen und Ressourcengerechtigkeit auf der Welt realisieren können. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Deswegen, aus meiner Einschätzung, ist Schrumpfung oder Nullwachstum auch kein Wert an sich, genauso wenig wie es das Wachstum an sich ist. Es geht jetzt darum, den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und auch den nächsten Generationen. Und wenn das mit Wachstum möglich ist, gerne. Wenn nicht, muss man aber auch über die Nulloption reden dürfen.
Ein zweiter Punkt ist dann die Frage, wo stoßen wir an die Grenzen des Wachstums? Und ich bin inzwischen durch diese große Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien zu dem Schluss gekommen, dass wir bei der Energie gar nicht unbedingt an die Grenze stoßen werden, sondern es wird uns gelingen, eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien zu machen, wenn wir das wirklich konsequent wollen. Aber wir werden dann an Grenzen der riesigen Stoffströme kommen. Also deswegen kann trotzdem nicht jeder jetzt seinen Elektro-Porsche vor der Haustür haben, weil einfach die Stoffumsätze so gigantisch sind, dass wir das für 6, 7, 8, 9 Milliarden Weltbevölkerung auch so gar nicht darstellen.
Und dann wäre es eher politisch sinnvoll zu fragen, wie kann man beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr weiter ausbauen, sodass eben das kein Verzicht ist, dass man nicht mit dem Porsche fährt, dass vielleicht die Straßenbahn auch ein bisschen attraktiver wird, nicht nur im Ostteil von Berlin.
Ich habe jetzt ein Elektrofahrrad übrigens, Elektromobilität, wesentlich sparsamer als ein Elektroauto, wesentlich leichter und so weiter. Wunderbar, macht auch viel mehr Spaß. Man saust so leichthin durch die Stadt, als hätte man dicke Waden. Man tritt in die Pedale und es geht nur so ab.
Mein Name ist Hoffjan, ich bin Hochschullehrer an der Beuth-Hochschule und ich durfte 1994 hier Hochschullehrer werden, hier in Berlin, in dieser fortschrittlichen Stadt. 1995 wurde ich mit eingeladen, mit einem großen Bimbamborium wurde für Nachhaltigkeit hier in Berlin geworben. Ich habe damals die ganz vorsichtige Frage gestellt, man sollte doch alle wesentlichen Maßnahmen überprüfen auf seine Umweltverträglichkeit, vielleicht auch soziale Verträglichkeit. Was ist in diesen 15 Jahren passiert? Hier ist in Berlin sehr wenig passiert. Und wenn Sie die lokale Agenda in einem Bezirk erarbeitet haben, dann wissen Sie ja um die Probleme. Wie ernst wird von der Politik und wird von der Verwaltung die Ergebnisse dieser lokalen Agenda genommen? Wie ist das denn mit der Partizipation? Wie ist es denn zustande gekommen, dass tatsächlich der Standort Schönefeld der Flughafen wurde? Jetzt haben wir die Probleme mit dem Lärm. Wie kann man nur zu einem Ergebnis kommen bei einem Planverfahren, wo die Lärmauswirkungen nicht ausreichend mit berücksichtigt werden?
Ja, guten Abend, mein Name ist Ulrich Wiegel. Unser Büro hat vor einiger Zeit die Biomasse-Studie in Berlin fertiggestellt, was man erreichen kann, wenn man 1,2 Millionen Tonnen organischer Masse CO2-arm nutzt. Nur als Beispiel dessen, was man als Technik ausrichten kann. Es waren etwas mehr als 250.000 Tonnen. Und zum Vergleich, was in Berlin an privatem Flugverkehr, an Zuwachs erwartet wird, wird etwa bis 2020 im Jahr zu 800.000 Tonnen mehr Emissionen führen. Das heißt, wenn wir glauben, mit Technik die Probleme lösen zu können, dann sind wir schief gewickelt. Damit erreichen wir sicher einen Anteil. Aber den maßgeblichen Anteil wird der angesprochene Mentalitätswandel mit sich bringen. Und an dem sollten wir versuchen, relativ vergnüglich zu arbeiten, sich überlegen, was das für ein Schwachsinn ist, mit einem 1,2 Tonnen schweren Gefährt einen 100 Kilogramm schweren Körper zu bewegen. Also das habe ich neulich meine Frau gefragt, kannst du dir vorstellen, zu sterben, ohne Australien gesehen zu haben? Daraufhin hat sie mich angeguckt, als wollte ich sie 2 Wochen in den Kohlenkeller einsperren.
Stefan Ramsdorf, zum Schluss darf ich mal so eine richtig journalistische Frage stellen. Was meinen Sie? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin, den schon eingetretenen Klimawandel zu gestalten und ihn zu begrenzen?
Also diese Frage wird mir nicht zum ersten Mal gestellt und ich weiche ihr immer aus, indem ich...
Wenn sie sage, so einfach wäre, müssten wir auch heute nicht so lange miteinander sprechen.
Ja, indem ich sage, ich mache keine politischen Prognosen, das ist nicht mein Geschäft. Wir können aufzeigen, wie in einem solchen Gutachten, wie es gehen könnte, ob wir das wirklich so machen. Das wäre wirklich eine politische Prognose. Wir haben ja in der Diskussion jetzt auch gemerkt, solche Diskussionen, die schwanken eigentlich immer zwischen Optimismus, gar Euphorie bis hin zu Verzweiflung, wenn man in den lokalen Prozessen irgendwie auf Beton stößt und man hat das Gefühl, in 15 Jahren hat sich überhaupt nichts bewegt und so weiter. Letztlich kann man nur die Folgerung ziehen, dass man weiterarbeiten muss und hoffen, dass es zum Erfolg führt. Ich wäre an sich selber sehr optimistisch, wenn wir mehr Zeit hätten, weil ich glaube, es wachsen tatsächlich die Lösungen, vieles bewegt sich schon in die richtige Richtung, aber das Problem ist, es ist bis jetzt alles noch viel zu langsam und es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und ob wir den am Ende gewinnen oder verlieren, vermag ich nicht zu sagen.
Ja, also ich möchte es ergänzen, weil es ist schon immer auch eine gewisse Frustration, nicht? Also man ist ja viel aktiv und versucht, was zu verändern, zu bewegen. Und manchmal fragt man sich, was hast du jetzt erreicht damit eigentlich? Ne? Und dann habe ich letzten Herbst eine Studie vorgestellt, Zukunftsfähiges Hamburg. Und ich hatte das Exemplar druckfrisch noch gar nicht in den Händen gehalten. Da kommt der Erste schon auf mich zu und sagt, Herr Kuppertz, aber es ist ja nur die 11. Studie zu den 10 anderen, die wir schon haben. Das war natürlich erstmal sehr niederschlagend. Ich sag, ja, wie reagiere ich jetzt darauf? Und dann ist mir klar geworden, ja gut, es ist vieles schon mal gesagt worden, also auch jetzt von dem, was wir heute Abend gesagt worden ist. Aber nur weil alles schon gesagt wurde, kann das ja nicht bedeuten, jetzt können wir für immer schweigen. Nicht, mein Motto lautet, nicht aufgeben. Nicht so wie Bob der Baumeister, nicht, jo, wir schaffen das.
Es gibt also auch ein Wachstum an Studien. Wir haben heute Abend im Forum im Inforadio aus der Berliner Urania in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gesprochen über das Gutachten, oder wir haben es zum Anlass genommen, dieses Gutachten über die Welt im Wandel zu sprechen. Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation heißt das Gutachten. Sie können es im Internet aufrufen und sich dann genau überlegen, ob sie es ausdrucken oder nicht. Auch das hat ja vielleicht was mit dem Klima zu tun. Für heute bedanke ich mich recht herzlich bei Stefan Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, bei Martin Jenicke, früher Forschungsstelle für Umweltpolitik an der FU, bei Michael Kupatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und bei Norbert Rheinländer, Architekt Lokale Agenda 21. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.